SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Mit Christoph Schröder am Mikrofon. Schön, dass Sie zuhören. Am Donnerstag hat die Schwedische Akademie den Literaturnobelpreis an Laszlo Krosna-Hockey vergeben. Wir sprechen gleich über ihn. Außerdem gibt es ein neues Buch der indischen Schriftstellerin Arundhati Roy. Mit Der Gott der kleinen Dinge wurde sie zum Superstar. Nun hat sie ein Memoir über ihre verstorbene Mutter geschrieben. Und wer ein Faible hat für exzellent recherchierte und hochspannende Thriller, kann mit Andreas Pflüger in die Zeit des Kalten Kriegs und des Mauerfalls zurückreisen. Zunächst gibt es aber Musik von Johann Sebastian Bach. Ein Auszug aus der Cello-Suite Nummer 1 von Johann Sebastian Bach und eine Hommage an den frisch gekürten Literaturnobelpreisträger, den 1954 geborenen Laszlo Krosna-Hockey. Nicht Thomas Pynchon, nicht Christian Kracht, sondern Laszlo Krosna-Hockey, ein europäischer Autor, der zweite Ungar nach Imre Kertész im Jahr 2002. Im Studio ist nun SWR-Literaturchef Frank Hertweg. Hallo Frank.
Hallo.
Frank, was hältst du von dieser Entscheidung?
Ich finde es wirklich ganz toll. Ich musste erst meinen klassischen Phantomschmerz überwinden, dass Salman Rushdie den Preis wieder nicht bekommen hat. Er wird ihn jetzt auch nicht mehr bekommen. Und dann, nachdem ich den überwunden hatte, musste ich einfach sagen, es ist eine sehr, sehr gute Wahl.
Die Großen bekommen ihn ja oft nicht, wobei man sagen muss, dass dieser Preisträger schon ein großer ist. Du hattest schon mal eine persönliche Begegnung mit ihm. Wann und wo war das?
Ja, wir haben den ersten Preis der SWR-Bestenliste von 1993 wurde der verliehen. Den hat er bekommen für damals für Melancholie des Widerstands. Das war, glaube ich, auch ein bisschen sein Durchbruch in Deutschland. Und wir haben ihn hier nach Baden-Baden gebracht und wurde gerade, wenn man so sagen will, ums Eck hier gekürt. Und ich muss ehrlich sagen, er war, glaube ich, etwas eingeschüchtert von dieser großen Kritikertruppe, die um ihn rumstand und der Intendant und Martin Lüttke und so. Aber es war sehr beeindruckend und ich glaube, es war eine tolle Entscheidung auch damals, ihm den Preis zu geben.
Und natürlich auch ein Beweis, dass die deutsche Literaturkritik nicht immer versagt, muss man auch mal sagen. Ich habe in diesem Zusammenhang mit diesem Buch auch eine persönliche Erinnerung, nämlich einen Buchkauf im Jahr 1992. Da war ich 18 Jahre alt und habe tatsächlich Bücher immer nach Rezensionen gekauft und ich habe mir Melancholie des Widerstands gekauft und habe seinerzeit ganz sicher kein Wort verstanden. Das war kurz vor dem Abitur einfach eine Nummer zu groß für mich. Hören wir doch mal den ersten Satz aus Melancholie des Widerstands, gelesen von Mareike Köhler.
Als der Personenzug, der die in Frost erstarrten Siedlungen der südlichen Tiefebene, von der Theiß bis fast zum Fuß der Karpaten verband, doch nicht einfuhr, trotz der wirren Erläuterungen des ratlos an den Schienen lungernden Eisenbahners, und der immer beschwörenderen Versprechungen des von Zeit zu Zeit nervös auf den Bahnsteig tretenden Stationsvorstehers. »Tja, Herrschaften, der hat sich wieder mal verdrückt«, meinte der Eisenbahner und winkte mit säuerlichem Gesicht hämisch ab. Setzte sich der Entlastungszug, der lediglich aus zwei nur in sogenannten Sonderfällen verwendbaren, gebrechlichen Holzbankwagen und einer überalterten 424er bestand, erst mit gut anderthalb Stunden Verspätung, im Verhältnis zu dem für ihn sowieso nicht gültigen und ohnehin nur annähernd eingehaltenen Fahrplan, in Bewegung, damit die Einheimischen, die das Ausbleiben des aus westlicher Richtung erwarteten Zuges mit ziemlichem Gleichmut und zaudernder Ergebenheit hingenommen hatten, doch noch über die restlichen 50 Kilometer der Nebenstrecke ans Ziel kämen.
Das heißt, ein komplexer Autor ist László Krosno-Horkai ganz sicher. Aber man kann auch sagen, ein wirklich großer und vor allen Dingen auch mit viel Humor. Was sind deine Lektüre-Erfahrungen?
Ja, es gibt ein Buch, man sagt auch, das sei ein wenig die Wende in seinem Werk. Das heißt Baron Wenckheims Rückkehr. Und es spielt mit der Tradition von Nikolai Gogol, der Revisor. Also da gibt es einen Rechnungsprüfer, der in ein Dorf kommen soll. Und es kommt aber eigentlich ein Mann, der gar nichts davon wusste. Und alle projizieren sozusagen die Rechnungsprüferfantasien auf diesen Menschen. Und bei Krosno-Horkai ist es dann so in dem Buch, es gibt diesen Adligen aus Buenos Aires, der auf ein Dorf kommt in Ungarn und alle denken, er hat jetzt die Lösung für ihre Probleme und dann spürt man auch, und es ist auch ein politisches Buch auf gewisse Art und Weise, weil es natürlich auch erzählt, wie Populismus funktioniert, wie einfache Lösungen funktionieren. Also das ist ein sehr beeindruckendes Buch und es macht auch viel Spaß, das zu lesen. Also gerade diese russische Tradition, die Dostojewski-Tradition, da hat man ja auch entdeckt, dass da immer viel Humor drinsteckt und er hat auch das Buch, glaube ich, selber als schwarze Komödie bezeichnet.
Ja, ich glaube, es ist tatsächlich ein Schriftsteller, der wirklich seine eigenen ästhetischen Räume öffnet und trotzdem auch sehr politisch ist. Du hast dich so ein bisschen in das Werk hineingelesen. Gibt es Bücher, Dinge, die dich besonders überrascht haben, als du dir das alles nochmal angeschaut hast?
Ja, ich wusste, er war mal in Berlin und hat in Berlin gelebt, ist aber jetzt, glaube ich, wieder nach Ungarn gezogen. Und überrascht hat mich eigentlich ein Buch, das war das letzte, jetzt herrscht 07769, das spielt nämlich in Thüringen. Mhm. Und da gibt es eine Figur, die ist sehr labil, das gibt es oft bei ihm, eine leicht melancholische Figur. Und die wird dann infiltriert mit rechtsradikalem Gedankengut, da gibt es so den Obernazi. Und auf der anderen Seite neigt er auch ein Stück weit zum Apokalyptischen. Aber, und das ist das Tolle, er ist auch Bach-Fan. Und ich glaube ja fundamental daran, wer ein echter Bach-Fan ist, kann kein schlechter Mensch sein. Also vielleicht ist da das Stück Hoffnung.
Und das glaubt ja vielleicht der Autor selbst auch. Es ist übrigens ein Buch, das aus einem einzigen Satz besteht. Das zeigt auch, glaube ich, die Kunstfertigkeit. Lieber Frank, vielen Dank, dass du dich so rasch hineingelesen hast in dieses Werk. Danke, dass du Auskunft gegeben hast. Und ich glaube, wir hören jetzt noch ein bisschen Bach, oder?
Ja, gerne.
Sibylle Berg wurde bekannt mit Romanen, Essays und Theaterstücken, die für ihre Radikalität, ihren schwarzen Humor und ihre unbestechliche Gesellschaftskritik stehen. Mittlerweile sitzt die Schriftstellerin auch für die Partei Die Partei als Abgeordnete im Europäischen Parlament. Aber sie schreibt trotzdem weiter und wie. Mit PNR, La Bella Vita, erscheint nun der Abschluss ihrer Trilogie über eine Welt im Umbruch. PNR spielt auf den PNRR, Italiens nationalen Wiederaufbau- und Resilienzplan, an. Eine Welt im Wiederaufbau, darum geht es in PNR La Bella Vita, wie der Titel vollständig heißt. Wie schön das Leben in Bergs neuer Welt tatsächlich ist, das weiß Nina Wolf.
Freezing cold in 89 years old.
You the cold maids say one. Freezing cold in 89 years old. All right.
Italien hat eine neue Hymne, gewählt vom Volk, via App. So läuft es nun in der neuen Welt. Die wichtigen Entscheidungen, etwa die Verteilung von Wohnraum, die fällen die Menschen gemeinschaftlich oder per Los. Alles verfügbar in der RCE-App. Ein postrevolutionäres Europa, beschreibt Sibylle Berg in PNR. La Bella Vita, dem letzten Teil ihrer Trilogie. In den Vorgängerromanen Grime, etwa 700 Seiten, und RCE, um die 800 Seiten, entwarf Berg, Achtung, Kurzfassung, eine kaputte, spätkapitalistische und düstere Technokratie, die nur durch Neustart gerettet werden kann. Die Welt liegt also im Argen. Zumindest für alle, die nicht über millionenschweres Vermögen verfügen. In RCE arbeitet eine Gruppe Hacker im Verborgenen gegen das System, am Mastercode. Die Attacke gelingt. Und nun also PNR, La Bella Vita, das schöne Leben. Der letzte Teil der Reihe widmet sich dem Leben nach der Remote Code Execution, nach dem großen Hack. Ein beinahe schlanker Roman mit knapp 400 Seiten. Weil Sibylle Berg mehr Spaß am Schreiben von Weltuntergangsfantasien hat?
Nee, ich liebe den Untergang gar nicht. Ich hatte wahnsinnige Freude daran, einmal zu schreiben, also das zu beschreiben, wo die meisten kapitalismuskritischen Bücher enden. Also die enden einfach in einer Kritik und viel mehr habe ich bis jetzt, naja, ich habe es immerhin mit einer guten Revolution beseitigt. Also das stimmt einfach nicht, dass ich Spaß an schlechter Laune habe. Wobei, ein bisschen schon.
Ja, und was braucht eine neue Welt? Neue Regeln. Die stellen die Menschen, klar, selbst auf.
Die Verfassung, die wir gerade sammeln, wird irgendwann fertig sein. Im Moment filtert eine von unseren Nerds programmierte KI die 6 Millionen Verfassungstextvorschläge von BürgerInnen.
Das Europa, das Berg in PNR entwirft, ist befreit von Kapitalismus, von faschistischen Regierungen, von Parteien, von Regierungen überhaupt. Haupthandlungsort des Romans ist Italien. Die Gesellschaft dort ist selbstorganisiert, frei, eben anarchisch.
Anarchism is democracy without the government. Most people love democracy. Most people don't like the government very much. Keep one and take away the other. That's anarchism. Anarchism is direct democracy, would be another way to put that.
Das sagte Kulturanthropologe David Graeber einmal in einem Interview. Anarchie, das sei eine direkte Demokratie. Eine Demokratie ohne Regierung. So definierte er dieses Gesellschaftsmodell. Berg formuliert die Anarchie aus, hat die alte Ordnung aufgelöst. Dafür recherchierte die Dramatikerin, wie auch schon bei ihren Vorgängerromanen, intensiv.
Jetzt die neue Gesellschaftsordnung, die ich mir ausgedacht habe, basiert auf sehr, sehr vielen bereits vorhandenen wissenschaftlichen Denkexperimenten. Also von David Graeber über wirklich Wissenschaftlerinnen, die neue Annäherungsformen, neue Formen des Zusammenlebens, der Ökologie erforscht haben. Ich habe wieder ganz, ganz viele Sachen gelernt und sehr wenig Fakten verwendet. Also das ist alles faktenbasiert. Das kann man auch dann nachlesen, wenn man richtig Spaß dran hat.
93 Vorschläge für das neue Zusammenleben formuliert Berg aus ihren Recherchen. Die strukturieren den Roman. Etwa:
Es gibt keine Normalität.
Und?
Keine Herrschaft, keine Eigentumstitel, nur geteilte Verantwortung.
Oder?
Und nun gelten sie wieder. Die Menschenrechte.
Don, die Ich-Erzählerin in PNR, macht Berg zur Chronistin dieser Zeit des Umbruchs. Don, Karen, Piotr, der Hacker Ben, die Figuren, einst Jugendliche aus dem englischen Rochdale, wo Grime spielt, bleiben Bergs Medium, um vom Neuaufbau zu erzählen. Don erinnert sich oft zurück an die Zeit vor dem Hack. Vieles kennt man daher schon aus RCE und wiederholt sich. Stilistisch ist das aber typisch Berg, da lässt sich ein Auge zudrücken. Einschübe und Wiederholungen, der Roman ist collagenartig gebaut. Wenig Plot, viel Inhalt, sprachlich humorvoll, aber immer scharfzüngig. Ja, vielleicht sogar ein wenig zynisch?
Ich wehre mich auch vehement gegen den falsch verwendeten Begriff des Zynismus. Ich denke immer, dass die meisten meiner Bücher und Stücke eher realistisch sind. Zynisch, das ist ja dann eine große Verzweiflung und ein sich lustig machen. Und davon bin ich weit entfernt.
2019 erschien Grime. 6 Jahre sind seither vergangen. Eine Zeit geprägt von Kriegen. Krieg in Europa. Rasend schneller technologischer Entwicklung. Pandemie. Da erstaunt es doch, dass vor diesem Hintergrund Bergs Erzählung beinahe zuversichtlicher wird, oder?
Ich weiß nicht, ich bin überhaupt nicht pessimistisch. Die Welt dreht sich, die gibt es, ob mit Menschen oder ohne Menschen. Aber auch die Menschen sind erstaunlich anpassungsfähig und zäh. Und wir wissen überhaupt nicht, wie es weitergeht. Wir wissen ja noch nicht mal, wie unser Leben in einem Jahr aussehen wird. Wir können Pläne machen, die meistens scheitern. Es gibt immer wieder komplette Überraschungen. Wie gesagt, es gibt Revolutionen oder gab es. Es gibt Zusammenbrüche von Systemen von innen heraus. Es gibt auf einmal Grenzöffnungen. Es gibt Städte, die auf einmal begrünt werden und sich vom Asphalt befreien. Alles ist möglich. Es kann alles im Desaster enden für einige Teile der Welt oder auch im besseren Leben für die Menschen. Also von daher ist es spannend.
Mit PNR, La Bella Vita, wagt Sibylle Berg etwas. Ihre Anarchie ist keine naive Utopie, sondern ein Versuch, konkrete Vorschläge aus Theorie und Wissenschaft literarisch zu verarbeiten. Wer bereit ist, sich darauf einzulassen, bekommt ein radikales und erstaunlich hoffnungsvolles Finale einer kompromisslosen Trilogie.
Nina Wolf über Sibylle Bergs neuen Roman PNR La Bella Vita. Das Buch ist im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Und weil er im Beitrag nur allzu kurz angeklungen ist, gibt es jetzt auch noch einmal Adriano Celentano aus dem Jahr 1972. Prison Collinensi nein Chiusol. Sie hören das Lesenswert-Magazin in SWR Kultur. Und ein Geständnis. Der Schweizer Peter Stamm ist einer meiner Lieblingsschriftsteller seit vielen Jahren. Im Grunde schon seit seinem Debüt Agnes, das war 1998. Agnes war Schullektüre in Baden-Württemberg. In Weinfelden in der Schweiz gibt es schon einen Peter Stamm-Weg. Peter Stamm veröffentlicht Romane und Erzählungen zumeist im Wechsel. Beide Gattungen beherrscht er in Perfektion. Nun gibt es einen neuen Erzählungsband, er heißt Auf ganz dünnem Eis und Peter Stamm ist nun aus Zürich zugeschaltet. Guten Tag, Herr Stamm.
Guten Tag.
Die Erzählung ist als Gattung ein wenig aus der Mode geraten, habe ich den Eindruck. Erfreulicherweise nicht bei Ihnen. Was kann denn eine Erzählung, was ein Roman nicht kann?
Ich vergleiche es gern mit der Kammermusik. Also wenn der Roman die Symphonie ist, dann ist die Erzählung die Kammermusik und das ist eine sehr konzentrierte Form. Man hört jeden Ton, man hört jede Stimme ganz genau. Also ich finde, Romane brauchen auch so ein bisschen Schmutz. Sie müssen auch mal ein bisschen ausufernd sein und nicht perfekt. Ich finde, Erzählungen sind oft wirklich so Kleinode, die perfekt bis ins letzte Wort gearbeitet sind. Also es ist eine Art, die mir sehr entgegenkommt.
Schmutz ist ein schönes Wort, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass Ihre Romane Schmutz haben, weil Ihre Sprache auch in den Romanen oft als karg, als extrem reduziert charakterisiert wird. Inwieweit kommt es gerade bei dieser kurzen Form der Erzählung auf die Zwischenräume an?
Ganz stark, würde ich sagen. Ich glaube, ich bin weniger an der Sprache an sich interessiert, als an dem, was die Sprache erzeugt im Kopf der Leserinnen und Leser. Und das kann man dann auch Zwischenräume nennen oder einfach das, was die Sprache mit uns macht. Und da kommen dann eben andere Dinge zum Zug, als jetzt einfach komplexer Satzbau oder großer Wortschatz oder ausgefallene schöne Worte. Da geht es eher darum, ja, das ist fast ein psychologischer Prozess. Also wie erzeuge ich ein Bild oder ein Gefühl in meinen Lesern mit Sprache?
Das ist interessant, weil für mich Ihre Texte immer so einen, ich nenne es den Peter-Stamm-Moment haben, so einen Augenblick, in dem Sie ganz unmerklich von der Wirklichkeit abheben. Wann wissen Sie, dass Ihnen eine Erzählung gelungen ist? Wann lassen Sie los?
Es ist schwer zu sagen, das geschieht eigentlich beim Schreiben. Eigentlich, was ich vorhin mit den Lesern gesagt habe, auch wenn ich meine Texte wiederlese beim Schreiben, dann machen die eben auch was mit mir. Und wenn sie nichts mit mir machen, dann sind sie meist misslungen. Das ist eher ein Gefühl als jetzt ein Urteil, das ich so intellektuell treffe. Also ich spüre einfach, dass ein Text mich nicht mehr interessiert, dass die Figuren nichts mehr machen. Er stirbt dann so in meinen Händen oder unter meinen Händen ab. Und wenn der Text das nicht tut, dann ist er dann oft halt so gelungen, wie ich es halt hinkriege.
Das heißt, Sie merken eigentlich eher, wann Sie einen Text aufgeben müssen.
Ja, ja. Aber gut, ich meine, was dann halt übrig bleibt, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen, oder wie ist das bei Aschenputtel?
Ja, genau so. Aber das, was Sie sagen, schließt dann das an, was ich beim Lesen Ihrer Texte empfinde. Tatsächlich befinde ich mich auf ganz dünnem Eis, wenn ich Ihre Texte lese. Da ist bei mir so eine Unheimlichkeit, die aufkommt, eine tiefe Verunsicherung, die mich befällt. Sind Ihnen Ihre Figuren auch manchmal unheimlich oder haben Sie die fest im Griff?
Nö, ich habe die überhaupt nicht im Griff. Ja, die sind zum Teil schon unheimlich oder ich denke, mein Gott, was tut der wieder oder warum tut er das oder sie auch. Gerade jetzt im neuen Buch, da gibt es so Stellen, wo ich denke, oh nein, bitte nicht, mach das nicht, aber dann tun sie es doch. Und ich schaue dann halt zu. Ja.
Ja, ein Grundmotiv Ihres Schreibens, und zwar schon immer, ist ja so, wenn ich das so pauschal sagen kann, die Überlagerung oder die Verschmelzung unterschiedlicher Realitäten in den Leben der Figuren. Ich lese das auch oft als Ausbruchsversuche. Im neuen Buch gibt es die Titelgeschichte auf ganz dünnem Eis, in der das Leben einer mehr oder minder erfolglosen Schauspielerin sich mit ihren Rollen überlagert, oder eine andere Geschichte, in der ein junger Mann im Keller seines Elternhauses eine Reise zum Mars simuliert. Was reizt Sie an diesem Wechselspiel von unterschiedlichen Vorstellungs- und Realitätswelten, die miteinander verschmelzen?
Also ich glaube, zum einen ist das einfach meine Art, wie ich die Welt auch erlebe. Also ich bin selbst irgendjemand, der oft in Fantasien nicht gerade untergeht, aber der oft sich halt Dinge vorstellt, die dann nicht unbedingt real sind. Oder also von daher finde ich das einfach ein ganz normaler menschlicher Prozess, dass man nicht immer in der Realität lebt. Zum anderen macht es einen Text halt auch nicht vielschichtiger. Ich habe auch schon mal probiert, einfach eine, es gibt ja, glaube ich, sogar einen Film, eine ganz einfache Geschichte, also eine ganz einfache Geschichte zu schreiben, aber das langweilt mich dann immer zu Tode. Also dann einfach nur zu erzählen und dann ist das passiert und dann ist das passiert. So sehe ich die Welt nicht und so interessiert sie mich auch nicht.
Aber es ist schon so, dass Ihre Figuren teilweise auch von Ausbrüchen träumen. Das habe ich richtig gelesen, oder?
Ja. Und da ist natürlich die Fantasie ein ganz toller Raum, in dem man ausbrechen kann. So der, das sind eigentlich die einfachsten Ausbrüche, in dem man einfach sich Dinge vorstellt, auch wenn die nicht wahr sind. Das andere sind dann die, die wirklich gehen. Die gibt's ja auch in meinen Büchern.
Es ist sehr schwierig, sie auf Themen festzulegen. Das ist auch gut so. Ich will das auch gar nicht versuchen. Sie haben in einem Gespräch einmal gesagt, die ergiebigsten Themen sind die, zu denen es keine Lösung gibt. Warum ist das so?
Ich sage immer, wenn ein Buch eine Lösung hat, dann löst sich's auch auf. Also dann bleibt auch im Leser und in der Leserin nichts zurück, weil dann kann man sagen, okay, da war ein Problem, das hat sich gelöst, jetzt ist alles wieder gut, kann ich das Buch vergessen. Aber ich mag eigentlich die sind auch für mich als Schreiber interessant, die Situationen, die Probleme, die eben keine einfachen Lösungen haben, die einen weiterverfolgen. Und die sind fruchtbar beim Schreiben, aber im Grunde auch im Leben natürlich die interessantesten. Also ich meine, Frage nach der Liebe, da wird man nie eine Lösung finden. Das ist ein Auf und Ab, es sind Fragen, die sich auch entwickeln, die immer wieder kommen, auf die man unterschiedliche Antworten findet, aber die eigentlich nie wirklich gelöst sind.
Ihre Erzählung, wie jede gute Erzählung, zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass Sie eigentlich keine Pointe am Ende haben, weil das Leben ja auch keine Pointe am Ende hat, außer vielleicht dem Tod. Aber das sind Ausschnitte aus Lebenswelten, in die Sie sich reinzoomen und dann wieder rausgehen. Stellen Sie sich manchmal vor, wie das weitergeht, die Leben Ihrer Figuren, die Sie sich kurz hineinmischen, möchte ich fast sagen, und die Sie dann wieder in Ruhe lassen?
Also ich habe ja jetzt in diesem Buch zum ersten Mal die Figuren einer Erzählung in einer zweiten Erzählung nochmal auftreten lassen, ein Jahr später. Da hat mich die Figur, vor allem die Frauenfigur, hat mich nicht losgelassen, darum habe ich sie nochmal auftreten lassen. Aber es ist im Grunde wieder eine abgeschlossene Geschichte, die man auch für sich lesen kann. Ansonsten weniger. Es ist ja nicht so, dass die völlig im Zufall enden, sondern sie enden ja meistens an einer Stelle, wo für die Figuren sich was entschieden hat oder wo sie sich entschieden haben. Also ich würde sagen, am Schluss der Erzählung ist ihnen immer etwas klarer als am Anfang.
Sie haben vor 2 Jahren, als Ihr Roman In einer dunkelblauen Stunde erschienen ist, gesagt, das sei ein Buch, das Sie mit 35 nicht hätten schreiben können. Ich traue mir heute mehr zu, so haben Sie das ausgedrückt. Welche Wagnisse gehen Sie heute ein, die Sie früher gemieden haben?
Das sind vielleicht gar nicht so sehr Dinge, die man als Leser oder als Leserin bemerkt. Also sie sind jetzt nicht, ich springe jetzt nicht vom Hochhaus oder, aber es sind eher sprachliche Dinge. Ich traue mich vielleicht ein bisschen unkonventioneller zu erzählen oder ein bisschen disparater, also nicht so die ganz klar. Ich meine, Agnes war eine sehr, sehr klare und gearbeitete Form und heute lasse ich auch dem Zufall zum Beispiel mehr Raum in den Erzählungen und mag das auch sehr, dass das eben, dass ich praktisch Entscheidungen durch den Zufall fällen lasse und das macht auch Spaß. Das war gerade bei der dunkelblauen Stunde war das ganz stark.
Auf ganz dünnem Eis heißt der neue Erzählungsband des Schweizer Schriftstellers Peter Stamm. Das Buch ist im S. Fischer Verlag erschienen. Peter Stamm, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
Let It Be von den Beatles mit der Zeile Mother Mary comes to me, die eine perfekte Überleitung ist zu unserem nächsten Thema. Mit ihrem Roman Der Gott der kleinen Dinge wurde die indische Schriftstellerin Arundhati Roy schlagartig international berühmt. Das war vor 28 Jahren. Nun legt sie erstmals ein rein autobiografisches Werk vor. In »Meine Zuflucht« und »Mein Sturm« wagt Roy sich an ein so altes wie riskantes Thema, das Verhältnis zu ihrer Mutter, Mary Roy. Das war mindestens ambivalent, wie Theresa Hübner in ihrer Besprechung feststellt.
Als Arundhati Roys Mutter Mary Roy im September 2022 stirbt, ist die Autorin am Boden zerstört, ihr Herz gebrochen. Und gleichzeitig wundert sie sich über die Heftigkeit ihrer Gefühle. Schließlich hatte sie ihre Mutter mit 18 verlassen, war regelrecht geflohen aus der konservativen, engen südindischen Kleinstadt, aber auch vor ihrer Mutter, die ebenso inspirierend wie toxisch sein konnte.
»Ich verließ meine Mutter nicht, weil ich sie nicht liebte, sondern um sie weiterhin lieben zu können. Wäre ich geblieben, wäre das unmöglich geworden.«
»Meine Zuflucht und mein Sturm« heißt Arundhati Roys Memoir auf Deutsch. Keine sentimentale Mutter-Tochter-Geschichte, sondern das ehrliche Porträt einer extrem ambivalenten Beziehung. Mary Roy hat ihre Tochter geprägt, aber auch verletzt und gedemütigt, immer wieder. Sie war eine Naturgewalt. Sie verließ ihren trinkenden Mann, zog ihre Kinder alleine auf und gründete in Kerala eine bis heute renommierte Schule, kämpfte für die Rechte von Frauen in Indien. Ihr größter Sieg? Sie gewann einen Prozess vor dem obersten Gerichtshof, der syrisch-christlichen Frauen in Indien die gleichen Erbrechte wie Männern verschaffte. Ein bahnbrechendes Urteil. Doch Arundhati Roy beschreibt schonungslos auch die Kehrseite dieser Stärke. Mary Roy war gleichzeitig eine Mutter, die zu ihren eigenen Kindern grausam sein konnte. Sie ließ die junge Arundhati allein am Straßenrand zurück, als Strafe, weil sie in einem Gespräch nicht brilliert hatte. Noch prägender ist die Erinnerung an die Gewalt gegen ihren älteren Bruder, als die Mutter einmal mit seinem Zeugnis unzufrieden war.
»Ich tat so, als würde ich schlafen in der Nacht, als sie meinen Bruder holte und ihn, den schlafwandelnden kleinen Jungen, in ihr Zimmer führte. Ich folgte ihnen leise und beobachtete durch das Schlüsselloch, wie sie ihn schlug, bis das dicke, hölzerne Lineal zerbrach. Mein Sohn kommt nicht mit einem Zeugnis nach Hause, in dem durchschnittlicher Schüler steht. Am Morgen nahm sie mich in den Arm und sagte, du hast ein ausgezeichnetes Zeugnis. Ich schämte mich. Seit damals werden alle meine persönlichen Erfolge von einer unguten Vorahnung begleitet. Wenn auf mich angestoßen oder mir applaudiert wird, habe ich immer das Gefühl, dass jemand anderes, jemand, der still ist, im Zimmer nebenan geschlagen wird.«
Diese Ambivalenz spiegelt sich auch im Titel. Der Originaltitel »Mother Mary Comes to Me« zitiert zwar die berühmte Beatles-Zeile aus »Let it be«, in der Paul McCartney über seine verstorbene Mutter singt, die ihm Trost spendet, doch Roys Mutter ist keine reine Trösterin. Der deutsche Titel »Meine Zuflucht und mein Sturm« fängt diese Zerrissenheit weitaus treffender ein. Und diese Zerrissenheit ist auch Leserinnen und Lesern von Roys Weltbestseller »Der Gott der kleinen Dinge« vertraut. Dort war es Amu, die alleinerziehende Mutter der Zwillinge, die zärtlich und hart zugleich sein konnte. Auch Amu ist eine Mutter, die kämpft und rebelliert. In ihrem Memoir wird deutlich, Arundhati Roy hat zumindest einige Charakterzüge ihrer Mutter in ihrer Amu-Figur literarisch verarbeitet. Und beide Bücher kreisen auch um die Frage, wie Liebe und Gewalt, Schutz und Zerstörung in derselben Person existieren können.
Was mich betraf, so lehrte mich Mrs. Roy zu denken und wütete dann gegen meine Gedanken. Sie lehrte mich, frei zu sein und wütete gegen meine Freiheit. Sie lehrte mich zu schreiben und grollte der Autorin, zu der ich wurde.
Geschickt verbindet Arundhati Roy die Geschichte ihrer Mutter, ihre eigene Biografie und die politische Geschichte Indiens. Sie beschreibt, wie sie zur Schriftstellerin wurde und mit dem Booker-Preis über Nacht weltberühmt. Wie sie beginnt, ihre Popularität zu nutzen, um den aufkommenden Hindu-Nationalismus anzuprangern, das Kastenwesen und die Behandlung der sogenannten Unberührbaren, wie sie gegen ein Staudammprojekt protestiert und die Kaschmir-Politik Indiens kritisiert. In diesen Kapiteln ist Mary Roy nicht sehr präsent und doch war sie als Vorbild der unnachgiebigen Kämpferin eine stete Kraftquelle.
Jahrelang wanderte ich danach durch Wälder und Flusstäler, durch Dörfer und Grenzstädte in dem Versuch, mein Land besser zu verstehen. Unterwegs schrieb ich. Es war der Anfang meines ruhelosen, renitenten Lebens als aufrührerische Verräterin und Schriftstellerin. Eine freie Frau, freies Schreiben, wie es mir Mother Mary beigebracht hatte.
Meine Zuflucht und mein Sturm ist somit weit mehr als ein Memoir. Es ist die Sezierung einer komplexen Beziehung und zugleich ein Schlüssel zum Verständnis für das gesamte literarische und politische Werk von Arundhati Roy. Mit brutaler Ehrlichkeit und in poetischer Sprache demontiert sie den Mythos der bedingungslos liebenden Mutter. Statt einer einfachen Versöhnung oder Anklage wählt sie den Weg der literarischen Analyse, um zu zeigen, wie nah Schutz und Zerstörung beieinander liegen können.
Das sagt Theresa Hübner über ihre Lektüre von Arundhati Roys neuem Buch »Meine Zuflucht und mein Sturm«, das im S. Fischer Verlag erschienen ist. Almost Hear You Sigh war das von den Rolling Stones im SWR Lesenswert Magazin in SWR Kultur. Gewünscht hat sich diesen Song der Schriftsteller Andreas Pflüger. Das Lied hat ihn beim Schreiben begleitet, sagt er. Andreas Pflüger schreibt Thriller. Großartige Bücher sind das, spannend, actionreich, akribisch recherchiert und zeitgeschichtlich aufgeladen. Spätestens seit Wie Sterben geht, erschienen vor 2 Jahren, ist Andreas Pflüger ein Star. Nun gibt es einen neuen Roman von ihm, er heißt Kälter, und ich begrüße Andreas Pflüger zum Gespräch. Guten Tag, Herr Pflüger.
Guten Tag, Herr Schröder.
Wir werden in diesem Gespräch alles tun, um so wenig wie möglich zu spoilern. Das sind wir Ihren Leserinnen und Lesern schuldig. Versuchen wir es doch mal so. Ihre Hauptfigur heißt Lucy, nicht Luzi, darauf legt sie Wert, Lucy Morgenroth. Wir begegnen ihr am Beginn des Romans im Jahr 1989 auf der kleinen einsamen Insel Amrum, wo sie als Polizistin arbeitet. Sie hat sich dorthin versetzen lassen. Sie hat eine Geschichte. Was ist das für eine Frau?
Lucy ist 50 Jahre alt. Sie wiegt deutlich zu viel, also etwa so um die 15 Kilo. Eine gemütliche, etwas mollige, Blondine, die ein sehr beschauliches und auch wohl relativ langweiliges Leben auf der kleinsten Polizeistation Deutschlands führt. Auf Amrum gibt es nur zwei Polizisten, Lucy und ihren Kollegen Jürgen. Sie mag die Beatles, im Gegensatz zu mir, ich mag die Rolling Stones. Sie steht auf Filme mit Gene Hackman, weil, wie sie sagt, sein Lächeln sie umhaut und der Rest von ihm auch. Und sie ist auf der Insel ein bisschen auch deshalb angesehen, weil sie einmal einen Mann, der seine Frau misshandelt hat, ins Krankenhaus befördert hat. Vielmehr erfahren wir zunächst nicht von ihr. Und dann stellt sich nach und nach heraus, dass Lucy nicht immer eine gemütliche Inselpolizistin war, sondern eine geheimnisvolle Vergangenheit hat und, wie es bei mir im Roman heißt, eine Waffe ist. Das werden am Ende dieses Amrum-Prologs 5 Killer, die der KGB auf die Insel geschickt hat, leidvoll erfahren.
Ja, Sie sagen, es ist passiert recht bald ziemlich viel in diesem Buch. Kelter springt dann zwischen unterschiedlichen Zeitebenen hin und her. Es ist eine Agentengeschichte aus dem Kalten Krieg, die Sie erzählen. Und ich habe mich schon, wie beim letzten Roman, Wie Sterben geht, auch schon gefragt, woher weiß der Mann das alles? Woher hat er dieses Insiderwissen? Ist das brillant recherchiert oder ist das glänzend ausgedacht? Herr Pflüger, verraten Sie uns Ihre Quellen.
Ja, sagen wir mal so, ich habe zunächst einmal ein profundes Wissen über diese Dinge, weil das seit etwa 30 Jahren gewachsen ist und ich mich seit 30 Jahren in meiner Arbeit auseinandersetze mit der Arbeit von Geheimdiensten und auch von internationalen Polizeibehörden. Es gibt eine Vielzahl von Kontakten, die ich in diesen Institutionen und Behörden habe, begründet auch auf meine Freundschaft mit dem früheren BKA-Präsidenten Hans-Ludwig Zachert, der mich in diese Welt hineingeführt hat vor heute etwa 25 Jahren und mir dann sehr viele Türen geöffnet hat. Natürlich gibt es auch sehr viel Raum für Fiktion, wobei ich in diesen Dingen immer sehr darauf achte, dass die Fiktion keine reine Erfindung ist, sondern meine Fiktion bewegt sich immer sehr hart an der Realität entlang. Ich bin, das ist ja auch kein Geheimnis, vor einigen Jahren eingeladen worden vom Bundesnachrichtendienst hier in den Neubau nach Berlin, um darüber zu berichten vor Führungskräften des Hauses, wie ich recherchiere. Also man ist ganz offensichtlich dort auch der Meinung, dass das nicht so ganz fern der Realität ist. Im Übrigen sagte mir dort dann jemand aus dem Publikum oder rief das hinein in meinen Vortrag, Sie können doch sowieso schreiben, was Sie wollen, wir werden das niemals dementieren oder bestätigen.
Also man glaubte dort, man könnte noch was lernen von Ihnen?
Ja, den Eindruck habe ich. Ich habe ja auch einen Fachberater vom Bundesnachrichtendienst, Bodo Hechelhammer, der meine Texte gegenliest und auch dieses Mal fachlich keine Anmerkungen hat und mich selbst dann auch immer wieder anschaut und sagt, es ist verblüffend, woher du das alles weißt.
Es gibt natürlich Dinge, die kann man nicht recherchieren. Es gibt ein sehr langes und, wie ich finde, auch atmosphärisch vor allen Dingen schönes Kapitel. Das spielt am Abend des 9. November 1989 in Berlin. Sogar der Dramatiker Heiner Müller hatte einen Auftritt als melancholischer Trinker in einer Eckkneipe. Das ist fast ein Wimmelbild, das Sie da entwerfen. Wie sind Sie an diese panoramahafte Beschreibung einer Stadt am historischen Wendepunkt herangegangen?
Ja, ich bin ja Berliner seit 1979 und man sollte eigentlich meinen, dass jemand, der seit damals in der Stadt lebt, natürlich die Nacht des Mauerfalls perfekt beschreiben konnte, weil er eben dabei war. Doch das war nicht so. Ich war in dieser Nacht nicht in Berlin. Ich bin tatsächlich im Sommer 1989 nach Zypern, um an einem Theaterstück zu arbeiten und habe mich dort einquartiert in einem wirklich winzigen Dorf im Troddersgebirge, ganz fernab der Welt. Dort gab es eine kleine Kneipe, aber keinen Fernseher. Ich sprach kein Griechisch. Es gab kein Internet. Telefon hatte ich auch nicht. Ich habe absolut zurückgezogen dort gelebt und bin dann Anfang Dezember, glaube ich, war es 1989, zurückgeflogen nach Berlin und zwar mit der DDR-Fluglinie Interflug, mit einem Airbus von denen und steige in Larnaca in dieses Flugzeug und frage die Stewardess, ob ich eine Zeitung haben kann. Sie gibt mir ein neues Deutschland und ich lese auf der Titelzeile: Politbüro geschlossen, zurückgetreten, SED gibt Führungsanspruch auf. Hm. Und ich guckte sie an, sage, ist das hier versteckte Kamera? Und sie sagte, ja mein Gott, wo waren Sie denn? Also ich musste, obwohl ich Berliner bin, den Mauerfall im Grunde genommen beschreiben wie ein Mensch, der aus Tahiti kommt, und habe mich dementsprechend akribisch dort hineingewühlt mit Videoaufnahmen, mit Filmen, mit Literatur und. Und der Rest ist natürlich Handwerk. Ich bin ein Erzähler, das muss man von mir erwarten können, dass ich in der Lage bin, so etwas zu beschreiben, ohne selbst dabei gewesen zu sein.
Das ist Ihnen wirklich hervorragend gelungen. Wie man ja überhaupt sagen muss, dass bestimmte Phänomene der Zeitgeschichte, die uns aus heutiger Sicht natürlich fern erscheinen, in diesem Roman plötzlich sehr nahe rücken. Der große, sinistre Gegenspieler von Lucy Morgenroth, auch eine faszinierende Figur, ist ein ehemaliger RAF-Terrorist, der später für die Stasi und für den KGB arbeitet. Die RAF scheint heute oft nur noch eine ferne Erinnerung zu sein. Aber dieser RAF-Komplex scheint Sie sehr zu beschäftigen. Was interessiert Sie bis heute daran?
Bevor ich einen Roman beginne, frage ich mich ja immer, warum will ich ausgerechnet dieses Buch schreiben und kein anderes? Und was hat das Buch mit mir zu tun? Ich bin Jahrgang 1957 und die RAF-Jahre waren prägend für mich. Das waren meine Jugendjahre. Ich bin damit aufgewachsen. Das war ein Jahrzehnt, was so extrem politisch aufgeladen war durch die RAF, durch den Kampf des Staates gegen die RAF, dass man sich dem ja nicht entziehen konnte. Und insofern hat zunächst mal dieses Thema einen Grund in mir selbst. Und die Ausgangssituation für mich bei diesem Buch war im Grunde, es gab bei der Entführung des Berliner CDU-Politikers Peter Lorenz 5 Terroristen, die ausgeflogen worden sind in den Südjemen nach Aden. Und ich bin eines Morgens aufgewacht und habe mich gefragt, was wäre, wenn es 6 Terroristen gewesen wäre und wer könnte dieser 6. Mann gewesen sein? Und so kam ich in dieses Buch hinein und kam hinein über den Gegenspieler meiner Heldin. Denn dieser Mann, der bei mir im Roman Babel heißt, ist dieser fiktive 6. Mann.
Vieles von dem, was Sie in diesem Roman in Kelter erzählen, ragt ja in die Gegenwart hinein. Ich denke beispielsweise nur an die Art und Weise, wie Michail Gorbatschow und die Konsequenzen seiner Politik betrachtet werden, also dieser naive Traum einer großen deutsch-russischen Freundschaft. Was ich aber auch auffällig finde, ist Ihr sehr warmer Blick auf das Land Israel. Es gibt mehrere Kapitel, die dort spielen. Täuscht das, wenn ich sage, Ihre Perspektive auf dieses Land ist auch aus heutiger Sicht eine solidarische?
Das täuscht nicht. Ich war zur Recherche in Israel im Frühjahr 2023, einige Monate vor dem Überfall der Hamas, und das Land kam mir und meiner Frau ganz unwirklich friedlich vor, und ich war wirklich so berührt und auch beschämt über die Herzlichkeit der Menschen in Israel uns als Deutschen gegenüber, die ich immer wieder dort erfahren habe. Zumal eben im Wissen, dass hier bei uns noch immer Synagogen und jüdische Einrichtungen von der Polizei geschützt werden müssen, im Land der Täter. Wir führen dieses Gespräch heute am 7. Oktober 2025, genau 2 Jahre, nachdem die Hamas dort schwangere Babys, Shoah-Überlebende, Greise massakriert hat. Insgesamt 1200 Menschen und noch einige hundert entführt hat. Und wir müssen uns der Realität stellen, dass im öffentlichen Diskurs ganz offensichtlich Israel mittlerweile zum Täter geworden ist und die Hamas zum Opfer. Das finde ich vollkommen inakzeptabel und schrecklich. Es findet eine Schuldumkehr statt. Ich bin kein Freund von Netanyahu, alles andere als das. Ich stehe Netanyahu und seinem Kabinett sehr, sehr kritisch gegenüber. Aber bitte, man möge doch Ursache und Wirkung dieses Krieges nicht verwechseln. Die Hamas hat dieses Massaker begangen, die Hamas hat diesen Krieg begonnen, und es ist mir ein Bedürfnis und es ist mir auch eine Freude gewesen, in diesem Roman meine Haltung zu Israel zeigen zu können.
Ja, das merkt man dem Buch auch deutlich an. Man stößt in Kelter immer wieder auch auf Details, bei denen man denkt, das ist so kurios, das kann jetzt nicht sein. Da wird einmal zum Beispiel ganz nebenbei erzählt, der KGB habe im Kalten Krieg seine Agenten mit James-Bond-Filmen geschult und auch versucht, diese ganzen Wunderwaffen, die da in den Filmen auftauchen, nachzubauen. Das haben sie erfunden, oder?
Nein, natürlich habe ich das nicht erfunden. Das war so. Der KGB hat diese Wunderwaffen nachgebaut. Das ist kein Scherz. Sie haben auch tatsächlich einen Mann an diesen Raketenrucksack geschnallt und abgeschossen. Ich weiß nicht, ob man ihn je wieder gefunden hat. Im Roman wird das auch kurz erwähnt. Es gibt die abstrusesten und kuriosesten Details in Hinsicht auf Geheimdienste. Ein Ding fällt mir gerade noch ganz spontan ein. Der Bundesnachrichtendienst hat in den 70er Jahren einen Agentenfilm finanziert, als quasi als deutsches Gegenmodell zu James Bond mit dem Titel Mr. Dynamit, in dem Mr. Dynamit, bis dahin der Held einer Groschenromanreihe eines deutschen Autors, ein BND-Agent war, der ähnlich wie James Bond agieren sollte. Es ist ein unfassbar peinliches Werk gewesen, mit Mitteln des Bundesnachrichtendienstes hergestellt. Und ans Licht gekommen ist das durch die Arbeit meines Fachberaters vom BND, Bodo Hechelhammer, der das aufgearbeitet hat und die Welt davon wissen ließ. Es gibt so verrückte und abstruse Dinge. Ich glaube tatsächlich, die Wirklichkeit in Bezug auf Geheimdienste ist noch viel, viel wilder als jede Fantasie.
Ja, solche Sachen weiß man nur, wenn man gute Quellen hat, ja. Kelter heißt der neue Thriller von Andreas Pflüger, der soeben im Surkamp Verlag erschienen ist. Eine hochspannende Lektüre für dunkle Herbstabende. Herr Pflüger, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen, Herr Schröder.
Damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe des Lesenswert-Magazins in SWR Kultur. Alle Beiträge dieser Sendung können Sie auf unserer Website swrkultur.de nachhören und nachlesen. Für die Technik war Rudyard Hasel verantwortlich. Am Mikrofon verabschiedet sich Christoph Schröder und wir beenden die Sendung mit einem weiteren Literaturnobelpreisträger, mit Bob Dylan. That is not the end. Schönen Sonntag.
When you're sad and when you're lonely and you haven't got a friend, just remember that death is not the end. And all that you've held secret falls down and does not mend. Just remember that death is not the end. Not the end. All the
the tree of life is growing where the spirit never dies, and the bright light of salvation shines in dark and empty skies. When the cities are on fire with the burning flesh of men, just remember